ARD. Es brennt. Also, wenn mal wirklich. Daheim hat man ja diese Höllenrauchmelder, die machen wirklich einen schrecklichen Lärm. Indoor funktioniert das Feuerfrühwarnsystem also ganz gut. Wie ist das draußen in der freien Natur? Die Waldbrandgefahr steigt in vielen Weltregionen, Effekt des Klimawandels. Naja, und auch draußen für den Wald gibt es mittlerweile so eine Art Rauchmelder. Die hängen dann halt nicht an der Zimmerdecke, sondern am Himmel sozusagen. Wie geht Waldbrandfrüherkennung mit Satelliten?
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Hallo, ich bin Birgit Magira, heute zusammen mit meinem Kollegen Jan Kerkhoff. Grüß dich.
Hallo Birgit.
Wird denn Satellitenüberwachung schon routinemäßig eingesetzt, um Brände früh aus der Luft zu entdecken?
Ja, also da gibt es ein System, das nennt sich Copernicus. Das haben die Europäer im All installiert schon vor vielen Jahren. Da sind US-amerikanische Satelliten dabei, die Daten liefern, aber auch europäische wie Sentinel. Und ich weiß zum Beispiel von einem Kreisbrandrat aus Cham in der Oberpfalz in Bayern, der nutzt das regelmäßig, der schaut sich das an. Aber das hat noch Lücken sozusagen, das ist noch verbesserungsfähig.
Inwiefern? Wo sind die Lücken?
Also einmal sagt er, er kriegt dann da Bilder, wo es eben brennt. Aber die kriegt er halt erst so mit 90 Minuten Verspätung. Und dann sind die auch nicht immer aktuell. Man muss sich vorstellen, das sind ja nicht so wahnsinnig viele Satelliten. Das sind sehr, sehr groß, wie man die früher noch gebaut hat. So teilweise Lastwagen groß. Und die fliegen halt dann so einmal um die Erde rum. Das heißt, die liefern halt nicht permanent Bilder, sondern die sind halt dann schon ein paar Stunden alt.
Und von der Größe her, welche Feuer können die überhaupt erkennen?
Da sagt mir das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass die vielleicht so 300 Meter im Quadrat sozusagen vielleicht auflösen können. Da erkennen die dann Feuer, aber dann ist das halt schon 300 Quadratmeter groß.
Das ist schon groß dran. Und wenn du sagst 90 Minuten Verzögerung, es hat ja erst einen größeren Waldbrand gegeben in Sachsen. Auch da ging es letztlich um Minuten. Das Feuer hat sich rasend schnell ausgebreitet und es hat dann wochenlang gedauert, bis es unter Kontrolle gekommen ist, beziehungsweise aus war. Wir hören uns die Details nochmal an.
Es ging alles sehr schnell. In der Gurrescheide in Sachsen hat es schon oft Waldbrände gegeben. Viele Kiefern wachsen hier, die sich schnell entzünden. Und wenn es heiß und trocken ist, dann ist die Heidelandschaft bedeckt von verdorrtem Gras. Und so war es Anfang Juli. Nach Tagen mit über 30 Grad Hitze entzündet sich eine Fläche im Südwesten des Gebiets, auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Schnell breitet sich das Feuer aus. Die Feuerwehr kann nicht nah an den Brandherd heran, denn immer noch liegt Munition im Boden. Schon nach dem ersten Tag ist die Rauchsäule in 25 Kilometer entfernten Meißen zu sehen. Immer wieder explodieren alte Sprengsätze. Starker Wind facht das Feuer an. Es breitet sich bis in den Brandenburger Teil der Gurrescheide aus. Schon bald brennen riesige Flächen. Angrenzende Dörfer werden evakuiert und Bauern müssen ihre Roggenfelder abernten, damit das trockene Getreide dem Feuer nicht noch mehr Futter bietet. Über 2000 Hektar Fläche sind betroffen. Es ist der größte Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Sachsen.
2000 Hektar, 20 Quadratkilometer. Jan, da ist schon eine Menge zusammengekommen, warum das Feuer so schnell so groß geworden ist.
Absolut. Also das ist auch relativ bekannt für Ostdeutschland. Die Wälder dort sind immer noch sehr stark von Monokulturen, gerade Kiefernwäldern geprägt. Der Boden ist sehr sandig. Das heißt, da bleibt nicht lange sehr viel Feuchtigkeit drin. Wenn jetzt dann solche Hitzewellen, vor allen Dingen eben mit dieser langen Trockenheit, das ist ja das Entscheidende, kommen, dann geht das Feuer dann natürlich durch. Und wenn ich jetzt dann noch Wind habe, dann kann es nicht nur zu schweren Bränden, sondern das ist die große Gefahr, zu einer wahnsinnig schnellen Ausbreitung von so einem Waldbrand kommen.
Wir haben gerade über die Satellitenüberwachung gesprochen, die noch verbesserungswürdig ist. Aber da passiert auch schon einiges. Erzähl.
Genau, es gibt eine Firma in München, die nutzen tatsächlich auch diese Copernicus-Daten, aber eben nicht nur. Die haben eigene Kleinstsatelliten. Die sind jetzt eben nicht mehr Lastwagen groß, sondern halt noch so Koffer groß, teilweise wirklich groß wie ein Aktenkoffer. Die schicken die nach oben. Und jetzt haben sie 10 nach oben geschickt, ein 11. gerade unterwegs. Und es sollen weitere 8 folgen. Die würden dann beispielsweise Risikogebiete in Griechenland abdecken. Insgesamt wollen die 100 nach oben schicken, so dass sie eigentlich weltweit Risikogebiete, Waldbrandrisikogebiete abdecken können und permanent überwachen können. Permanent heißt, dass die also spätestens alle 30 Minuten darüber fliegen.
Griechenland hast du gerade gesagt, Südeuropa wahrscheinlich generell, Australien habe ich jetzt gerade im Kopf, Kanada. Wer wären noch oder sind schon Kunden von dieser Firma?
Die haben laut eigener Auskunft eine brasilianische Papierfabrik. Die haben ja wahrscheinlich so riesige Areale, wo sie halt einfach auch den Urwald abholzen für Papier. Und da werden sie natürlich dann auch entsprechende Waldbrände dann dort haben. Das heißt, es sind einfach Gebiete, die halt riesig sind, mit riesigen Waldflächen, wo zumindest im Durchschnitt relativ wenig an Bevölkerung da ist. Das bedeutet, wenig Menschen entdecken so einen Brand und melden den der Feuerwehr. Und gleichzeitig eben eine unglaubliche Masse an Biomasse, die halt eben brennen kann. Und dann letztlich sind diese Feuer, die haben einfach eine katastrophale Größenordnung, die ist so viel größer wie bei uns, wo die jetzt erstmal sozusagen ihre Hauptabnehmer haben.
Jetzt nehmen wir an, die Satelliten sind alle da oben. Copernicus wurde ergänzt durch ganz viel mehr Überwachung. Aber wir haben immer noch das Problem, dass die Satelliten bisher nur diese Riesenfeuer erkannt haben. Sind die neuen denn auch besser in der Früherkennung? Was machen die genau anders und besser?
Sie sind auch in der Auflösung besser. Also nicht nur, was Sie vorhin gesagt haben, dass die zeitlich, dass die viel häufiger drüber fliegen und damit sozusagen permanent Feuer überwachen können oder eben Feuer erkennen können, sondern die sind auch in der räumlichen Auflösung besser. Also die gehen bis auf etwa so 100 Meter runter, haben also einen Quadranten von 100 Meter, aber nicht nur das, deren Wärmebildkameras, und damit arbeiten die sozusagen im Infrarotbereich, also diese Kameras, und das ist auch bei Copernicus schon so, das sind dieselben Kameras, nur die jetzigen sind halt besser und die können eben mit diesen Wärmebildkameras Feuer erkennen, und zwar schon mit 3 Grad, genau sind es 3 Grad Kelvin. Das ist dasselbe wie 3 Grad Celsius. Das heißt, Temperaturunterschiede in diesem Quadranten von 100 Metern von 3 Grad Celsius können die erkennen. Und damit kann man das viel stärker runterbrechen, wenn ich dort so eine Erwärmung sehe. Das heißt, letztlich haben die sogar die Größe von Sonnenwendfeuern oder Osterfeuern entdeckt.
Die können aber auch ganz schön groß sein, sage ich
mal. Ja, aber da reden wir so von, sagen wir mal, 10 Quadratmeter oder 4 mal 4, vielleicht so 16, 20 Quadratmeter sind die dann groß. Und das schon deutlich kleiner natürlich als jetzt 300 Quadratmeter. Und wenn ich jetzt einen Waldbrand mit 20 Quadratmeter oder 30 Quadratmeter entdecke, kann ich natürlich viel früher diesen Brand sehr einfach noch bekämpfen mit relativ einfachen Mitteln und kann den unter Kontrolle kriegen. Und das ist schon ein entscheidender Vorteil.
Darf ich nochmal nachfragen? Es geht nur um die Wärmeunterschiede.
Genau, man kennt das vielleicht auch von so Wärmebildkameras, mit denen man die Dämmung von Häusern überprüft oder so. Ja, da kann ich die Skala dann auch frei einstellen. Aber ich sehe halt diesen Unterschied. Das ist einfach ein physikalisches Prinzip. Und ich sehe diesen Unterschied und kann letztlich auch dadurch automatisch als Feuerwehr alarmiert werden. Und das funktioniert wunderbar. Es gibt aber optische Sensoren, beziehungsweise die können sozusagen Grauunterschiede erkennen. Die werden eingesetzt offenbar innerhalb von einer Sensorik in Brandenburg. Die sind dann auf so Feuertürmen installiert, drehen sich da und können so im 360-Grad-Umfang optisch erkennen Rauchsäulen, sprich den Grauunterschied.
Aber da sind wir jetzt bei Kameras, die am Boden auf so Überwachungstürmen installiert sind. Das heißt, die ersetzen letztlich menschliche Waldüberwacher. Wie viele Menschen kann ich mir da sparen, die ich vielleicht eh nicht habe mit solchen Kameras?
Also so um die 16 sagen die. Das heißt, was früher sozusagen ein Feuerwehrmann auf so einem Wachturm überwachen konnte, das kann jetzt sozusagen, kann der 16 solche Sensoren letztlich überprüfen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch einfacher geht, wenn das halt, wie gesagt, dann automatisiert abläuft.
Also eine Kamera auf welche Fläche?
Ja, also eine so eine Kamera, die kann eben so ein Feuer erkennen, das etwa 10 mal 10 Meter groß ist. Genau gesagt, entdeckt es eben die Rauchwolke, nicht das Feuer. Und das eben auf so einem Erfassungsradius so um die 10, 15, 20 Quadratkilometer. Also etwa so groß wie die Gorischheide.
Wir haben es anfangs schon gesagt, die Waldbrandgefahr wird insgesamt steigen, bedingt durch die Klimakrise. Wie ist es denn im Moment in Deutschland?
Also das ist schwer, das allgemein zu sagen, weil doch die Regionen sehr unterschiedlich sind. Aber sie ist jetzt relativ gering, vor allen Dingen verglichen eben mit diesen Brandgefahren in Südeuropa beispielsweise. Nehmen wir mal Beispiel Bayern. Bayern ist ja der größte Flächenstaat und hat sehr, sehr große Waldgebiete, sowohl am Alpenrand als auch im Bayerischen Wald, auch der Frankenwald, das ist ja alles riesig. Und da ist sogar, zeigen Papiere der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, die zeigen, dass eigentlich in den letzten 20 Jahren ist die Waldbrandzahl deutlich zurückgegangen. Das hat damit zu tun, dass man die Wälder beispielsweise, den Frankenwald, sehr stark umgebaut hat. Auch der war früher sehr stark von Kiefern geprägt. Und da hat man jetzt einen Laubmischwald letztlich in den letzten 20 Jahren angepflanzt. Das reduziert die Brandgefahr enorm. Gleichzeitig ist es halt dichter besiedeltes Gebiet. Die Leute melden das eher. Jeder hat ein Smartphone, die rufen sofort die Feuerwehr. Auch das ist von Vorteil.
Und sind die Leute auch vernünftiger geworden?
Angeblich ja. Natürlich muss man sagen, dass eigentlich fast alle Waldbrände letztlich auf direkten menschlichen Einfluss beruhen. Man kann da wahrscheinlich von 90% 20% ausgehen.
Das heißt, jemand möchte einfach mal schnell grillen und zündet was an oder schmeißt eine Kippe weg, der Klassiker.
Genau, solche Dinge. Unachtsamkeit, man steckt einfach mal ein Feuer an, weil es einfach schön ist. Da gab es ja zum Beispiel einen Waldbrand. Da hat man eben auch zu Silvester hat man dann ein Feuer gemacht, haben Bergsteiger ein Feuer gemacht auf dem Jochberg und der Bergwald fing das Brennen an. Das sind so typische Fälle. Aber letztlich ist die Waldbrandgefahr in Bayern beispielsweise zurückgegangen und auch im Moment nicht sehr hoch. Aber man sieht im Jahre 2003, 18 und 19, dass sie wieder sehr stark angestiegen ist. Und das waren diese typischen Trockenjahre. Und das ist ein typischer Indikator dafür, wenn der Klimawandel jetzt deutlicher zuschlägt, wir mehr Trockenjahre und Dürrephasen haben, dann wird auch die Waldbrandgefahr auch in Bayern und wahrscheinlich auch letztlich im Rest Deutschlands steigen. Da sind sich auch alle Experten eigentlich einig.
Und dann braucht man eben neben Waldumrüstung und guter menschlicher Feuerwehr auch diese Technik, nicht nur in Kanada und Australien, sondern eventuell auch bei uns. Lass uns nochmal über die Satellitenüberwachung sprechen. Die haben ja noch ein paar andere Tricks auf Lager neben sehr guten Kameras.
Diese Satellitendaten kombinieren die auch noch mit anderen Daten, die natürlich frei verfügbar sind. Das sind halt Wetterdaten beispielsweise über die Feuchtigkeit, über die Trockenheit des Bodens, die Temperaturen, aber auch die Art der Vegetation ist ja entscheidend, was ich ja vorhin schon sagte. Je nachdem, was habe ich denn da für einen Wald, was ist denn da drin? Das ist ja letztlich Brennstoff. Ja. Und aber auch die Topografie ist entscheidend, denn ein Waldbrand, ein Bergwald sozusagen, das brennt bergauf schneller und da würde sich sozusagen der Brand auch nach oben schneller entwickeln, weil natürlich die Flammen sind ja warm, die gehen nach oben und weiter oben hat er sozusagen dann wieder Brennstoff. Also nach oben hin wächst ein Brand, bergab aber schrumpft er sozusagen, wird er gestoppt.
Oder wird langsamer, okay, geht aus. Mhm.
Und all diese Informationen, also Topografie, Vegetation, Feuchtigkeit, Temperatur und so weiter, die kann man alle kombinieren mit diesen Satellitendaten und kann dann auch letztlich eine Waldbrandvorhersage quasi machen, eine kurzfristige. Das ist natürlich was ganz Wichtiges für die Feuerwehr. Diese Firma konnte mir mal so eine Simulation zeigen. Das heißt, das wird in so Simulationsmodelle alles eingegeben. Und dann hat man jetzt im Fall, gehen wir mal zurück, Gorischheide in Sachsen, dieser schwere Waldbrand dort in diesem Waldgebiet, das auch voller Munition steckt. Und da konnte man sehen, wenn die Feuerwehr nicht eingreift, dann wäre innerhalb von 6 Stunden die nächstgrößere Stadt mit immerhin 6.000 Einwohnern erreicht worden. Daran sieht man, wie schwer solche Waldbrände werden können, aber auch wie so ein Simulations- und Vorhersagemodell Feuerwehren helfen kann, dann die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Dieses Programm, was die da haben, muss ich jetzt das vorstellen, das ist so wie so Google Maps Karten. Man sieht dann sozusagen, wo ist das Feuer, wie breitet sich das aus, wie entwickelt sich das, dann kann ich verschiedene Parameter also anklicken mit der Maus, die Vegetation ändern oder das Wetter ändern oder die Windrichtung ändern. Wind ist was ganz, ganz Wichtiges. Wind treibt ja den Waldbrand vor sich her.
Klar.
Dann kann ich die Windrichtung ändern oder auch die Windstärke, je nach Wettervorhersage und sehen, was passiert denn mit dem Waldbrand, wo wandert der hin. Und die können sogar noch mehr, sie können dann sogar Gegenmaßnahmen, dort kann man quasi einzeichnen in diese Karte, zum Beispiel eine Feuerschneise. Also wenn die Feuerwehr sozusagen die Bäume weghackt, damit eben der Brennstoff weg ist, um dem Feuer sozusagen die Nahrung zu entziehen, dann kann man schauen, wie wirkt denn die Feuerschneise, wie groß muss denn die sein? Es muss jetzt 1 Kilometer sein oder 1/2 Kilometer. Wie kann ich da letztlich vorgehen, taktisch als Feuerwehr, um dieses Feuer letztlich einzudämmen? Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Weil man da im Voraus eben simulieren kann, welche Maßnahmen würden denn das nächste Mal helfen, um das Feuer noch schneller einzudämmen.
Genau.
Jetzt stelle ich mir als nächsten Schritt vor, neben der automatischen Benachrichtigung fliegt dann die Löschdrohne ganz autonom automatisch los und Menschen sind gar nicht mehr im Einsatz. Aber ich denke mal, so weit wird es nicht kommen, dass wir gar keine Feuerwehrleute mehr brauchen.
Das wäre natürlich schön, gerade auch, wenn man von sehr gefährlichen Feuern ausgeht, dass man da die Feuerwehr selber auch schützen kann. Die setzen ja zum Teil auch Löschroboter ein. Das hätten sie ja auch gerne in der Gorischheide, wo ich so viel Munition habe, hätten sie ja gerne mehr solche Apparate. Eine Löschdrohne, weiß ich nicht, die muss ja auch sehr viel Wasser transportieren. Aber ich habe zum Beispiel ja eben mit diesem Kreisbrandrat in Kam, dem Michael Stahl, gesprochen. Der hat zum Beispiel so UTVs ausgerüstet. Das sind so kleine, geländegängige Fahrzeuge. Die kennt man vielleicht auch so vom Gartenbau oder so. Die sind relativ klein, aber wendig, sehr geländegängig, sehr leicht. Und die hat er mit so 200-Liter-Tanks ausgestattet und kann damit halt sehr schnell zu kleinen Bränden im Wald fahren, um die zu löschen. Und da wäre halt eben wieder genau der Vorteil von solchen Satellitendaten, die schnell anzeigen, wo ist der Brand, wie entwickelt der sich, wo muss ich hinfahren mit meinen kleinen UTVs, um dann relativ schnell kleine und damit auch eben nicht so gefährliche Feuer effektiv bekämpfen zu können.
Wir kommen mal wieder auf den Punkt, menschliche Kompetenz ergänzt durch gute Technik und dann sind wir dabei. Grüße gehen raus übrigens an dieser Stelle an alle Feuerwehrleute, freiwillig oder Profis. Vielen Dank. Danke an Jan Kerkhoff für all diese Infos über technische Lösungen zur Waldbrandfrüherkennung.
Ich danke dir, Birgit.
Und das dritte Danke geht an euch fürs Zuhören bis hierher. Und wer jetzt noch wissen möchte, was nach einem Waldbrand passiert, wir verlinken euch in den Shownotes die IQ-Folge Ökologie des Feuers. Ich bin Birgit Magira. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.